27.03.24, Israel im Krieg, Tag 173. Natürlich ist allen bekannt, dass Frauen in Geiselhaft immer, schon immer und auch jetzt in unserer Situation seit dem 7. Oktober natürlich das eine oder andere leider durchmachen müssen, gezwungen werden, leider Dinge zu machen. Und wir haben schon öfter über Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe gesprochen. Und zum ersten Mal hat sich eine der Geiseln, die nach 55 Tagen freigelassen wurde, ihr könnt euch daran erinnern, Ende November, Geiseln im Austausch für palästinensische Terroristen und Gefangene und Feuerpause, hat sich eine Geisel, eine 40-Jährige namens Amit Susana, tatsächlich, ich sag jetzt mal, den Kameras gestellt und hat der New York Times ein exklusives Interview gegeben, in diesem Interview hat sie halt erzählt, wie ihr Bewacher sie sexuell missbraucht hat. Und ich werde das jetzt nicht groß schildern, weil ihr könnt einfach das kurz nachlesen. Amit Susana in der New York Times, das Interview, aber natürlich auch in einigen anderen Blättern schon aufgegriffen, natürlich in israelischen Medien rauf und runter gelaufen heute. Ich weiß nicht, ob die deutschen Medien das auch aufgenommen haben. Wenn nicht, sollten wir uns fragen, warum? Und falls doch, dann natürlich habt ihr es einfacher und könnt es auf Deutsch nachlesen, was Amit Susana erzählt über ihre 55 Tage in Geiselhaft und ihrem, ja, dem Mann, der auf sie aufgepasst hat und sie zu dem einen oder anderen leider gezwungen hat. Und das ist natürlich auch eine Warnung, weil wir natürlich wissen, dass auch andere Geiseln, die nicht sich vor die Kameras stellen und keine exklusiven Interviews der New York Times geben, dass sie bestimmte Dinge durchgemacht haben. Und wir reden nach wie vor über knapp 20 Frauen, die sich nach wie vor auch nach 173 Tagen in Geiselhaft der Terroristen befinden. Und wer weiß, was die armen Frauen dort gezwungen werden, durchzumachen. Leider wieder auch die Neuigkeit von einer weiteren Geisel. Junge bzw. ein Mann namens Uriel Baruch, der jetzt bekannt gegeben wurde, nicht mehr am Leben ist. Die israelische Armee hat der Familie bekannt gegeben, dass er als Leiche gehalten wird im Gazastreifen. Und er hat seine Frau Racheli und seine zwei Kinder, 5-jährig und 8-jährig, zurückgelassen. Das ist auch wieder leider eine negative Nachricht, die jetzt natürlich seit gestern und auch heute natürlich hier in Israel wieder natürlich die Stimmung sehr, ja, weil natürlich sich viele jetzt auch immer wieder fragen, jedes Mal, wenn so eine Nachricht kommt, wie viele der Geiseln sind eigentlich noch am Leben? Und die Hamas-Terrororganisation, die darauf natürlich schon mehrmals gefragt wurde, das heißt vor einem Deal auch von der israelischen Seite natürlich gefordert wurde, dass man zumindest einmal die Information bekommt, wie viele der Geiseln noch am Leben sind. Doch darauf gab es bis heute keine Antwort. Und das Bedauerliche ist, dass es da auch keinen Aufschrei gibt in der Weltöffentlichkeit, auch nicht im Westen, auch nicht unter befreundeten Staaten Israels, dass man da den Druck auf die Hamas erhöht. Das passiert leider nicht. Und das, obwohl wir natürlich sehen, was die Terrorchefs sowohl der Hamas als auch des Islamischen Dschihad in den letzten Tagen tun. Seit gestern und auch heute sind die Chefs der Hamas und des Islamischen Dschihad in Teheran, natürlich beim Mullah-Regime, beim Ayatollah Khamenei und Raisi, und zwar Ismail Haniyeh und auch Ziad al-Nakhale, die sind dort in Teheran. Das ist deren Lagebesprechung, so wie Israel sich insbesondere und allen voran natürlich mit den Amerikanern in der Regel, das ist die letzten Tage natürlich, so wirkt es zumindest nach außen, ein Stück weit angebrochen. Dem ist jedoch nicht so, weil die Amerikaner und wir natürlich ganz eng zusammenarbeiten und daran, das wird sich auch nicht ändern. Doch wir sehen, dass auf der Gegenseite natürlich Hamas und Islamischer Dschihad Chefs sich an keinem anderen Ort zusammenfinden als in Teheran. Und das natürlich diejenigen von euch, die diesen Podcast hören, ihr wisst natürlich, ich habe das in manchen Folgen genannt, dass im Endeffekt der Dirigent von diesen Terrormilizen im Endeffekt in Teheran sitzt. Die persischen Schiiten sind diejenigen, die die Araber sowohl im Libanon als auch in Syrien, als auch im Jemen und insbesondere im Gazastreifen, das ist deren Kanonenpulver gegen Israel. Und da ist man bereit, sehr weit zu gehen. Das ist eine Win-Win-Situation, das ist keine Liebesbeziehung zwischen palästinensisch-sunnitischen Arabern und den schiitischen Persern bzw. Iranern. Das ist eine Win-Win-Situation für die Terroristen. Da halten Terroristen mit Terroristen zusammen. Und wie tief die Terroristen auch im Gazastreifen natürlich zivile Infrastruktur missbraucht haben in den letzten Monaten und nach wie vor, wurde uns auch während der Verhöre von hunderten Terroristen, die wir im Schieferkrankenhaus in den letzten Tagen rausgefischt haben. Ihr wisst, das ist einer unserer größten Einsätze im Gazastreifen seit Kriegsbeginn im Schieferkrankenhaus. Dort mittlerweile viele hundert Terroristen festgenommen und jetzt natürlich im Verhör, wo mehrere Terroristen auch den Sicherheitsbehörden Israels erzählt haben, dass knapp 1000 Terroristen sich im Komplex des Schieferkrankenhauses befinden. Ein Großteil von ihnen wurde jetzt schon eliminiert oder gefangen genommen. Es sind weiterhin aber noch einige wenige Dutzend, die sich dort verschanzt halten, insbesondere in einem Gebäude, wo in den nächsten Stunden, Tagen diese Situation von der israelischen Armee auf der einen oder anderen Weise geklärt wird. Kein Terrorist wird aus dem Schieferkrankenhaus rausgelassen. Wir haben sie dort ohne Warnung natürlich angegriffen, mittlerweile vor ungefähr einer Woche, und haben dort ganze Arbeit geleistet, das Verhör von Hunderten von Terroristen der Hamas und des islamischen Dschihad ist Gold wert. In der jetzigen Situation, wo wir natürlich dringend auch angewiesen sind auf Informationen in Sachen Geiseln und natürlich auch Sinwar und Mohammed Deif, das heißt die Terrorchefs der Hamas im Gazastreifen und eventuell auch noch das eine oder andere über die Terrorinfrastruktur von diesen Terroristen rausbekommen können. Also das ist für uns eine sehr, sehr positive Operation im Schieferkrankenhaus. Und das Bedauerliche ist, dass wir mittlerweile auch durch diese Verhöre wissen, dass die Terroristen Krankenhäuser und Schulen als deren Hauptoperationscenter benutzen. Und nicht umsonst befinden wir uns jetzt auch schon wieder zum zweiten Mal in Khan Yunis im Nazir-Krankenhaus. Also noch ein Krankenhaus, wo wir vor wenigen Monaten schon einmal im Einsatz waren, dann dieses Krankenhaus verlassen haben, die Terroristen, genau wie im Schieferkrankenhaus, auch im Nazir-Krankenhaus, sich wieder gesammelt haben und das Krankenhaus als eine Art Operationszentrum benutzen bzw. missbrauchen, unter der Deckung oder hinter den Menschen, die dort als Patienten oder als Zivilisten natürlich unterwegs sind oder stationiert sind. Und das ist an Kriegsverbrechen kaum zu überbieten. Doch eine Seite, mit einer Sache haben sie es überboten, und zwar mit dem Massaker des 7. Oktober. Wenn wir Richtung Libanon gucken, auch dort leider wieder heute Dutzende Raketen auf den Norden Israels, insbesondere die Stadt Kiryat Shmona wieder mehrmals angegriffen und dort leider auch einen Mann getötet, der in einer Papierfabrik gearbeitet hat, wieder ein Menschenleben auf israelischer Seite verloren und viele, viele Menschen, also knapp 100.000 Menschen im Norden Israels, die nicht in ihren eigenen Wohnungen leben können, seit knapp einem halben Jahr. Da herrscht in Israel enormer Druck, dass wir diese Situation regeln. Die israelische Armee hat natürlich auch darauf reagiert. Wir haben gestern auch nach Beschuss der Hisbollah aus dem Norden und nicht nur der Hisbollah, sondern auch anderen Terrororganisationen, die sich dort befinden, auf libanesischem Boden, haben wir eine Terrorzelle des Jama Islamia. Das ist eine palästinensische, sunnitische Extremistengruppe im Süden des Libanon. Da haben wir eine Terrorzelle von 7 Terroristen erwischt und eliminiert. Das heißt, auch im Süden Libanons palästinensisch-sunnitische Extremisten, die dort im Hisbollah-Gebiet auch sich mit Terror beschäftigen und auch auf dem Weg waren, Israel anzugreifen. Ich habe gestern während der Folge, die ich Tiefpunkt genannt habe, mehrere negative Dinge aufgelistet, aber auch erzählt, wie ich Michael Panse getroffen habe aus Erfurt, der mir ein Stück weit wieder Benzin in die Adern gespritzt hat. Und das Schöne ist, dass ich suche wirklich diese positiven Begegnungen, die zum Glück auch täglich stattfinden. Heute war ich zum Beispiel mit der CDU-Politikerin Julia Klöckner unterwegs im Süden Israels, unter anderem im Kibbutz Kfar Aza, wo wir ungefähr eine Stunde zusammen uns nochmal über den 7. Oktober, aber nicht nur über den 7. Oktober, sondern auch über heute, knapp ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, über die militärische Situation, nicht nur vis-à-vis dem Gazastreifen, sondern auch Libanon und Syrien und Jemen und natürlich auch der Antiterrorkampf in den palästinensischen A-Gebieten und dem Iran und auch allgemein die deutsch-israelischen Beziehungen. Das alles haben wir heute besprochen. Und ich muss sagen, auch die liebe Julia Klöckner ist stabil, so wie auch der Michael Panse stabil ist und auch Dutzende von euch, die mir hier zuhören und nach dem Beitrag von gestern mir Mails geschrieben haben und mir gesagt haben, Arie, du bist nicht allein, wir stehen zu dir, wir stehen zu euch, wir sind komplett auf eurer Seite, alles andere wäre auch falsch in der jetzigen Situation, weil wer im Endeffekt für Israel ist, der ist nicht direkt gegen die Palästinenser, sondern das ist eine Sache, die man differenzieren sollte. Und das habe ich auch heute mit Julia besprochen, mit Julia Klöckner. Im Endeffekt, wem es daran liegt, dass es den Menschen im Gazastreifen besser geht, der muss sich gegen die Hamas aufstellen. Der muss sich gegen die eigene palästinensische Diktatur aufstellen, so wie sich die westliche alliierte Welt, sage ich jetzt mal, gegen Nazi-Deutschland aufgestellt hat, um die Deutschen in eine neue Realität nach 45 zu bringen. Und genau diese neue Realität wünsche ich eigentlich auch den Palästinensern. Ich will ihnen nichts Böses und niemand in Israel oder ein Großteil der Israelis wünscht ihnen nichts Böses, sondern dass wir einfach Seite an Seite in Frieden leben. Und um das möglich zu machen, gibt es einen zentralen Störfaktor und das ist die palästinensische Hamas-Regierung, die Hamas-Diktatur und der islamische Dschihad im Gazastreifen, die wir natürlich mit allen Mitteln bekämpfen. Und wer auch im Westen, auch in Deutschland, Interesse am Wohlergehen der Palästinenser hat, sollte auch gegen die Hamas auf die Straße gehen. Doch das Bedauerliche ist, dass auf allen, ohne Ausnahme, auf allen so-called angeblichen pro-palästinensischen Kundgebungen weltweit nicht ein einziges Schild gehisst wurde oder ein einziger Schlachtruf gesagt hat, lasst die Geiseln frei, damit Israel die Kämpfe einstellt. Immer wird auf jeder Kundgebung mit dem Zeigefinger und mit viel mehr auf Israel gehalten. Niemand auf diesen pro-palästinensischen Kundgebungen macht die palästinensische Führung für diese Katastrophe schuldig. Und allein daran merkt man, dass es den Menschen, die angeblich für das Wohlergehen der Menschen im Gazastreifen auf die Straße gehen, es geht ihnen vielleicht in erster Linie gar nicht um die Menschen im Gazastreifen, sondern in erster Linie darum, gegen Israel auf die Straße zu gehen. Und wem das hilft im Gazastreifen? Niemanden. Doch ich täusche mich. Oder ich will euch nicht täuschen. Es hilft jemandem im Gazastreifen. Der Hamas-Führung. Und nur der Hamas-Führung.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.